Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Vielen Dank. Also ich habe heute den Worship genossen. Wie geht's euch? So super. Und ich habe immer das Gefühl, wir gehen von einer Herrlichkeit in die nächste. Und ich denke, das wird noch richtig heftig. Also da bin ich gespannt, was Gott noch alles machen wird. Ich will heute, ich bin froh, dass wir jetzt mal unter uns sind. Ganz ehrlich gesagt, ich genieße es immer, wenn mal die Kamera aus ist. Ich liebe das, weil dann kann man viel mehr spielen. Und ich spiele gern. Die Predigt, die ich heute halte, die ist mir ziemlich schwer gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ziemlich mehr Mühe gemacht. Über das Thema finde ich aber so wichtig zu sprechen. Und was mir am Anfang dabei aufgefallen ist, ist, dass es sehr gut möglich ist, dem einen oder anderen auf die Füße zu treten. Das möchte ich aber gar nicht, das ist nicht meine Intention. Aber ich glaube, ich muss über eine Sache mit uns sprechen, die uns hilft, die Menschen besser zu erreichen. In letzter Zeit gab es ja sehr viele Diskussionsrunden, ihr wisst das alles wegen Biden, Trump und was weiß ich hin und her. Und da gab es immer wieder auch Statements, die mich echt getroffen haben, weil Leute dann sehr deutlich sich echauffiert haben über den Konservatismus, über die Art und Weise von Christsein, wie er in der USA weitgehend gelebt wird. Und sie sehr deutlich gemacht haben, dass sie damit große Probleme haben. Und ich habe gedacht, ich müsste einfach mal über Freiheit sprechen. Und zwar Freiheit versus Freiheit. Und das Versus bedeutet Freiheit entgegengesetzt Freiheit. Oder nicht gegen Freiheit, aber so entgegengesetzt Freiheit. Es gibt so zwei Freiheiten. Über Freiheit kann man natürlich viel sprechen. Und ich glaube, ganz viele Menschen würden ganz viele unterschiedliche Definitionen uns erzählen. Aber Freiheit möchte ich einfach mal hochheben, so wie es aus dem Upside Down Kingdom kommt. Und Upside Down Kingdom, wer schon länger in der Vineyard ist, der weiß, was das meint. Geht glaube ich auf John Wimber zurück, dieses Begriff, zumindest bei Misty Edwards habe ich es auch schon gesehen, die von... Okay, Dankeschön, der Theologe unter uns. An der Stelle muss ich sagen, es geht einfach darum, dass das Königreich auf den Kopf gestellt ist. Und zwar, ihr kennt alle diese Sachen, wenn du gesehen werden willst, geh in deine Kammer. Das macht menschlich gesehen nicht sehr viel Logik. Ja, das ist nicht sehr logisch. Ja, und wenn du der Erste sein willst, dann sei der Diener aller. Also das sind so, als wenn das quasi das typische Muster der Menschheit auf den Kopf gestellt zu sein scheint, so ist es, wie Jesus es sagt. Und das ist das auf den Kopf gestellte Königreich, das andersrum Königreich. Und in diesem andersrum Königreich, da sieht Freiheit am Schluss auch anders aus. Ich möchte euch mit ein bisschen auf eine Reise nehmen. Es gibt nämlich eine Ideengeschichte der Freiheit. Die Ideengeschichte der Freiheit ist wirklich ein Begriff, wo Menschen sich Gedanken machen, was ist Freiheit? Und die ersten Schritte der Freiheit der Menschen von Zwangsherrschaft führen sie zurück bis ins 5. Jahrhundert vor Christus. Da gab es zum ersten Mal sowas, was Demokratie heißt, 500 vor Christus, das attische Demokratie. Attisch steht für Athen, attische. In Athen gab es da die ersten demokratischen Bestrebungen und das waren Leute, die quasi jetzt nicht mehr vom König dominiert werden, sondern die mitsprechen durften. Und der gleiche philosophische Verein, der spricht auch ganz ehrlich gesagt gut über Jesus. Sie sagen, also Jesus Christus ist ganz sicher jemand auf dem Zeitstrahl der Freiheit, der nämlich in seiner Andersartigkeit, auch vor allen Dingen gegen das religiöse Establishment, jemand ist, der Freiheit zu den Menschen gebracht hat. Und was das meint, dass es gibt ein interessantes, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, aber es gibt von Dostojewski, gibt es einen Roman, der spielt in der Zeit der Inquisition und dreht sich im Wesentlichen darum, dass Jesus wieder auf die Erde kommt und dann anfängt in dem Zeitalter um 1600 rum genau das zu leben, was er gelebt hat. Und die Kirche wird auf ihn aufmerksam und nimmt ihn gefangen und stellt ihn vor Gericht und verurteilt ihn, weil die Kirche sagt, egal ob er der Messias ist oder nicht, er hat nicht das Recht, den Menschen die Freiheit zu bringen, denn die Menschen können die Freiheit gar nicht ertragen. Und er wird dann auch verbrannt, also quasi hingerichtet. Und das ist natürlich heftig, wenn man überlegt, was sich da Leute für Gedanken machen und wie sie eigentlich uns Christen einen Spiegel vor Augen halten. Wie sie uns zeigen, dass das, was wir tun, offensichtlich ihnen Not macht. Und so gibt es zum Beispiel einige Philosophen, die gehen hin und sagen, dass der 30-jährige Krieg, im 30-jährigen Krieg, also zwischen 1618 und 48, hat die christliche Kirche ihr Mandat verloren, dass sie noch als moralische Instanz gelten kann. Denn in diesen 30 Jahre Krieg haben sie in dem Morden, dem Schlachten, dem Vergewaltigen und Verbrechen, haben sie gezeigt, dass das, was sie als Christen leben, so schlimm ist, dass zumindest zum Beispiel in Deutschland 2/3 der Menschen ausstarben. Also im 30-jährigen Krieg sind in Deutschland 2/3 der Menschen umgebracht worden. Wenn nicht von den Evangelischen, dann von den Katholischen. Und wenn nicht von Katholischen, Evangelischen, dann von den marodierenden Banden. Gefoltert, gemordet. Und in der Zeit hat die Kirche ihre Stellung verloren. Niemand glaubte ihnen mehr, ihr moralisches Statement. Niemand war mehr bereit zu sagen, dieser Gott der Bibel hat noch ein Recht, uns moralische Vorschriften zu machen. Denn ihr habt gezeigt, wer ihr seid. Und das war ja nur der 30-jährige Krieg. Davor gab es ja Jahrhunderte des Papsttums und Jahrhunderte, wo so viel Unrecht passiert ist, so viel Böses passiert ist, dass die Menschen dem christlichen Glauben und der Kirche nicht mehr zutrauen, ihnen glaubhaft etwas über Freiheit zu sagen. Und dann im 19. Jahrhundert war es natürlich auch so, es kam auch noch diese Feudalherrschaft, diese Landesfürsten, diese Könige, die sich stützten auf ihr verbrieftes christliches Recht, König zu sein oder Graf zu sein, die anderen unterjochten. Und so selbst die Sklaverei wurde mit der Bibel begründet. Selbst die Sklaverei wurde gesagt, das ist, Gott hat halt eben zwei Sorten geschafft. Und so muss man wirklich sagen, gerade in dieser Zeit, verstehe ich, wenn Menschen heute, die nachdenken, sagen, Fundamentalismus? Biblischer Fundamentalismus? Nein, danke. Und dann gab es Denker wie Voltaire und Hamm und Mill und Humboldt und Kant. Menschen, die angefangen haben, darüber nachzudenken und gesagt haben, die Menschenfreiheit, der Mensch muss frei sein. Und ganz besonders Kant, der Eltern von pietistischen Christen war, geboren in Königsberg in Ostpreußen. Einer der größten Philosophen anerkannterweise der Welt, sagt eindeutig, klar, hält er uns einen Spiegel vor und sagt, schau mal, ihr Christen, schaut mal hierher. Das, was ihr da verkörpert, das kann mich nicht überzeugen. Das heißt nicht, dass er gegen Gott war, aber er war ganz sicher gegen die Kirche. Und wir müssen uns gefallen lassen, dass die Kirche sich versündigt hat an den Menschen. Die Kirche und wir Christen haben uns versündigt an den Menschen. Wir haben ihnen nicht gezeigt, die Botschaft von Jesus Christus, sondern wir haben sie versucht zu beherrschen, zu bevormunden, ihnen unsere moralischen Werte auf den Kopf zu drücken und ihnen zu sagen, wie man zu leben hat, ohne dass man in unserem Leben sehen konnte, dass es Sinn macht, was wir sagen. Und deswegen ist es eine Zeit, in der wir sind, ist eine Zeit für uns Christen, demütig zu werden und Buße zu tun. Auch wenn du sagst, ja, ich habe die Kreuzzüge nicht gemacht, mag sein, aber du kommst aus der Packung Christsein nicht mehr raus. Da sind wir alle kollektiv mit rein. Auch wenn die Leute, die dann über Fundamentalismus sprechen, meistens meinen den islamischen Fundamentalismus oder eben, vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen irgendwann mal im Leben versucht, die Bibel zu lesen, aber wir wissen ganz genau, Sie wissen nicht, was wirklich was drinsteht, geschweige denn, hatten Sie die Möglichkeit, das mit Glauben zu verbinden. Und jetzt kommen Sie und sagen, dieser Fundamentalismus der Christen ist gefährlich, weil er die Menschen versklavt. Und wir müssen verstehen, über dieser religiöse Fundamentalismus ist im Moment wirklich mega out. Niemand möchte noch mit jemandem sprechen, der sich selbst als religiöser Fundamentalist betrifft. Und wenn wir sagen, oh, nur die Bibel zählt, ich weiß schon, was du meinst, aber ich gebe dir den Rat, das nicht mehr zu sagen. Wir wissen, dass es da eine Differenzierung gibt, aber die Welt weiß es nicht. Die Welt glaubt gleich, du willst bloß wiederkommen und dir ihnen die Gesetze auf den Kopf knallen, ohne dass sie dein Herz sehen. Das andere ist die Feudalherrschaft, die Herren, die sich berechtigt haben, zu sagen, ich bin über dir, ich darf dich beherrschen, ich darf dir dein Essen wegnehmen, ich darf dir deine Frau wegnehmen, ich darf dir deine Kinder wegnehmen und ich kann machen mit dir, was du willst. Und die haben gesagt, ja, Gott hat mir das Recht, ich bin als Adliger geboren, also ich habe das Recht dazu, das zu tun. Und die hatten irgendwelche Gründe dafür. Und dann kamen diese Staatsherrschaften, wo der Staat plötzlich anfing zu regieren, im Kommunismus, im Kapitalismus. Und wir wissen, wohin das führt. Und heute der Liberalismus, der politische Liberalismus, der hat sich von all diesen Dingen losgesagt. Der hat gesagt, das ist nicht mehr unsere Art zu denken, das ist nicht mehr unsere Art, wie wir gerne im Gespräch mit euch sein wollen, sondern wir glauben, dass der Mensch frei sein muss. Und die Idee des Liberalismus sagt zuerst, spricht über die Gleichstellung der Frau, dann über die multikulturelle und interreligiöse Gesellschaft und dann über Gender Mainstream und die völlige Freiheit des Individuums ist das Ziel. Und ein John S. Mills, der definiert es so, der Mensch ist Alleinherrscher über sich selbst, über seinen Körper und seinen Geist. Das ist der Grundgedanke des Liberalismus. Der Mensch ist Alleinherrscher über sich selbst, über seinen Körper und seinen Geist. Und angestrebt ist das gute Leben auf Erden. Und dieses gute Leben auf Erden wird von Ihnen definiert als ein ethischer Liberalismus beruht also offensichtlich auf der Auffassung, dass Individualismus und Freiheit wesentliche Bestandteile einer Konzeption des guten Lebens darstellen. Das heißt also, der Mensch soll befreit werden, leben zu dürfen, wie er will und wie er sich entscheidet. Und ganz ehrlich, im Grunde genommen verfolgen die ein Ziel, was Jesus auch verfolgt. Nur eben auf eine ganz andere Weise. Denn es gibt Schwächen in dem Liberalismus. Und diese Schwäche ist die selbstsüchtige Natur des Menschen. Die selbstsüchtige Natur des Menschen macht den Liberalismus auch wieder zu einer irrealen Philosophie. Denn der persönliche Egoismus der Menschen ist durch Freiheit nicht abgestellt. Die Unwissenheit und Überheblichkeit ist ganz interessant. Unwissenheit und Überheblichkeit sind immer die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Die Leute, die am wenigsten wissen, die haben auch immer die größte Klappe. Ist wirklich so, leider. Leider muss ich das sagen. Und es ist wichtig, einfach nochmal wieder nachzulesen und hinzuschauen, um herauszufinden, wie ist das denn wirklich? Und nicht so schnell aus der Hüfte schießen, sondern schauen, was sagt es? Dann die Korruption. Korruption beginnt mit Lüge. Lüge ist Korruption. Ich gebe jemand anderen eine Information, die zwar nicht stimmt, aber um ein bestimmtes Verhalten zu erreichen. Das ist Korruption. Da beginnt bei der Lüge. Die Wurzel der Korruption ist die Lüge. Und dann Verarmung der Werte. dass keine Werte mehr gelten. Der Liberalismus hat ein Problem, denn wie wollen sie die Werte aufrechterhalten? Und wenn sie auf die Werte nicht achten, dann kommt ganz schnell dabei Anarchie raus. Und Anarchie ist eigentlich ein Feind des politischen Liberalismus. Und dann, man muss ganz ehrlich sagen, der Liberalismus kann vor allen Dingen von Menschen gelebt werden, die reich sind. Die Reichen, die sich leisten können zu leben auf dieser Erde, die können liberal sein. Es ist was völlig anderes, was Freiheit bedeutet, wenn du geboren würdest auf der Müllhalde von La Plata und dort dein Essen suchen musst zwischen den Resten der Reichen. Dann ist für dich Freiheit ein völlig anderer Begriff. Und eigentlich kann sich nur eine reiche Gesellschaft Liberalismus leisten. Übrigens interessanterweise, das ist auch mit ein Grund, warum die liberale Partei Deutschland, die FDP, das Grundeinkommen für jeden Bürger fordert, um diesen Liberalismus freizusetzen. Dann ist ja quasi, jeder kann ja dann in gewisser Weise mitspielen. Aber der Gedanke ist, die Menschen sollen frei sein. Und dann gibt es ein ganz großes Problem, was der Liberalismus hat, das nennt sich Krankheit und Tod. Denn was nützt dir deine Freiheit, wenn du Krebs hast? Die Sterblichkeit bei Krebs ist 60%. Völlig anders wie bei Covid, da ist es 0,3 oder 0,4%. Also Krebs ist echt ein Problem. Wie willst du deine Freiheit leben, wenn du Krebs hast? Oder wenn du vom Tod bedroht wirst? Der Liberalismus hat ein Problem. Er hat keine Antwort auf Krankheit. Er hat keine Antwort auf Tod. Der Liberalismus ist geschwächt durch unsere sündhafte Natur. Das ist das Problem. Denn wenn deine Wünsche rein wären, dein Herz rein wäre, wenn du ohne Sünde wärst, dann könntest du Freiheit leben. Die Bibel hat ein eigenes Konzept, eine eigene Entwicklung. In der Bibel können wir lesen, wie sich da das Konzept der Freiheit, die Geschichte der Freiheit entwickelt. Das beginnt schon 1400 vor Christus, also schon vor der Demokratie. Da gab es einen Gott, der gab einem Volk die 10 Gebote. Und wenn man die 10 Gebote durchliest und liest, was für Input das uns liefert, dann kommen wir der Freiheit schon näher. Wenn du deinen Nächsten liebst wie dich selbst und wenn du Gott über alles liebst, kommst du der Freiheit schon näher. Und deswegen ist der erste Schritt Richtung Freiheit eigentlich die 10 Gebote gewesen. Du sollst nicht lügen, damit ist Korruption abgestellt. Hast du gewusst, wenn du nicht lügst, dass du dann auch nicht korrumpierbar bist? Tausend vor Christus, da gab es den Propheten Samuel. Und der Prophet Samuel ist insofern ein Hybrid, ist ja ein gutes Wort heute, Hybrid. Ihr wisst, was Hybriden sind. Ja? Er ist ein Hybrid zwischen Richter, Prophet und letztlich der Königsmacher. Und deswegen stellt er so eine Figur an der Scheide der Zeit dar. Und der Prophet Samuel, der war Richter. Und Richter haben damals das Volk Israel gerichtet. Das heißt, es gab keinen König. Es gab auch wenig Hierarchie. Gott war der König und das Volk fühlte sich verantwortlich Gott gegenüber und lebte miteinander. Und wenn es dann doch zu Streitigkeiten kam, dann kamen sie vor dem Richter. Und der Richter war sowas wie ein Friedensrichter. Der hat dann entschieden, was recht und was falsch ist. Und das reichte dem Volk Israel nicht mehr. Und das Volk Israel sagt zu Samuel, hey, wir wollen einen König haben wie alle anderen Länder. Und der Samuel geht zu Gott und Gott sagt, hey, die haben nichts gegen dich, Samuel, die haben was gegen mich, die wollen nicht mehr, dass ich ihr König bin. Gott nimmt das sehr persönlich an der Stelle und sagt, sag ihnen, was es für Bedingungen mitbringt, wenn sie einen König haben. Ihr könnt es nachlesen, 1. Samuel 8, glaube ich, ist es. Auf jeden Fall, ja, 1. Samuel 8, und da heißt es, die Rechte sind, dass der König, der wird eure Kinder nehmen und zum Kriegsdienst bewegen. Der wird euer Land wegnehmen, der wird von den Dingen essen, die ihr erarbeitet habt. Und er wird euch Lasten auf die Schulter legen, denn das ist das Recht eines Königs. Wollt ihr das wirklich? Und das Volk Israel, ja! Daraus kam das Königtum. Und ihr wisst, darauf basiert die feudale Herrschaft, auf diesem Königsein. Das war von Gott nicht so geplant. Gott wollte unser König sein. Und dann im Jahr 27 bis 30, da kam Jesus Christus auf die Welt. Kam er nicht auf die Welt, sondern hat seinen Dienst gelebt, nicht auf die Welt. Er kam, da war er schon da, 30 Jahre ungefähr. Also ihr merkt schon, er ist vor der Zeitrechnung geboren worden. Mindestens 4 vor Christus ist Jesus geboren. Also von daher, 30 ist wahrscheinlich der Ende seines Dienstes. Da starb nämlich Jesus für die sündige Natur der Menschen. Er starb für unsere sündige Natur. Und das bedeutet nichts anderes. Wenn er für unsere sündige Natur starb, bedeutet es nichts anderes, dass er uns überhaupt fähig gemacht hat für eine Freiheit, die sich das Wort Prädikat Freiheit verdient. Verstehen wir das? Denn wir haben gerade eben ganz klar gemacht, von wegen, der Mensch ist sein eigener Herr. Das funktioniert nur, wenn du deine sündige Natur unter Kontrolle hast. Denn sobald du egoistisch bist, führt es zur Unfreiheit der anderen. Sobald du für dich raffst, führt es zur Armut der anderen. Sobald du deine Freiheit gebrauchst, führt es zum Unglück der anderen Menschen, wenn du noch motiviert bist von deiner sündigen Natur. Deswegen, der Mensch ohne Jesus eignet sich nicht zur Freiheit. Das ist das Resümee. Und dafür starb Jesus, damit wir überhaupt fähig werden für wahrhafte Freiheit. Denn die Freiheit, das ist ein Zitat, was ich von Rosa Luxemburg wirklich mag. Ja, die hat mal gesagt über das Denken. Meinungsfreiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Und das ist gut, das ist ein richtig gutes, das ist ein christliches Zitat, obwohl sie Kommunistin war. Wir müssen begreifen, dass unsere Freiheit, wenn ich mich entfalte, wie ich will, kann es mein Ehepartner nicht mehr. Okay? Sind wir on track? Ihr versteht nicht, was ich meine? Wir sind nicht fähig zur Freiheit. Wir sind gar nicht fähig. Versteht ihr das gleiche Argument, was Menschen anführen, um ihre freie Sexualität, egal in welcher Form, auszuleben? Das kannst du für alles nehmen. Das könnte auch jemand, der pädophil ist, genauso sagen. Ja, ich spüre es in meinen Knochen. Ich fühle, dass ich so fühle. Dafür kann ich doch nichts. Die sündhafte Natur ist das Problem unserer Freiheit. Und deswegen starb Jesus dafür, damit unsere sündhafte Natur nicht länger bestimmt, wie wir leben. Und im Jahr 30, so danach, als die Jüngerschaft instand gesetzt wurde, wo die Jünger anfingen nachzumachen, da hat Jesus ihnen klargemacht, dass das Programm von Dienen und Lieben das Programm ist, was diese Welt verändert. Nicht das Programm, dass wir den Menschen erzählen, wie sie sich moralisch zu verhalten haben, verändert diese Welt. Nicht, dass wir sagen, wir müssen die Macht haben, damit wir andere Menschen zwangsweise verändern. Liebe Geschwister, das ist Sünde. Denn alles, was nicht durch die Tür des freien Willens ins Herz kommt der Menschen, ist und bleibt einfach Sünde. Wenn ich hingehe und gehe einfach zu Menschen hin und bestimme über sie, egal mit welchen tollen Motiven, bin ich nicht mehr in dem, was Jesus gegeben hat. Und wir müssen als Gemeinde, wirklich, hört mich ehrlich, ich mahne uns als Gemeinde Buße zu tun, sonst werden wir in der zukünftigen Gesellschaft keine Stimme mehr haben. Wir werden von ihnen nicht mehr ernst genommen werden. Weil der Wunsch nach Freiheit eigentlich der Wunsch Gottes für die Menschen ist. Und den hat sich die Gesellschaft gekrallt. Den hat sich die Gesellschaft genommen und hat sie den Christen weggenommen, aus dem einfachen Grund, die Christen haben nach ihrer sündhaften Natur gelebt. Wir wissen schon, dass es mehrheitlich die Namenschristen waren und nicht die Wiedergeborenen. Aber auch bei den Wiedergeborenen entdecke ich Tendenzen, die Freiheit der anderen nicht zu achten. Aus den besten Motiven wollen wir sie lieber wie Kinder behandeln als Erwachsene, als Erwachsene. Vielleicht fällt dem einen oder anderen auf, was für Leiterschaftsmodell wir versuchen zu leben. Menschen als Erwachsene zu behandeln, mit einer eigenen Entscheidungsbasis. Tatsächlich ist es so, dass im Jahr 30 der Geist Gottes auf die Erde gegeben, ausgegossen wurde, damit wir Vollmacht bekommen, einen anderen Dienst zu leben. Und ich habe den glücklichen Moment, ich kann euch heute etwas vorzeigen, das habe ich wirklich durch lange Recherche bekommen. Ich habe den Salbungsmantel Jesu. Und wenn du sagst, der hängt schon da im Trierer Dom, nein, ich habe ihn. Der ist voll Power, das ist wirklich, da musst du echt Ehrfurcht vorhaben. Ich will ihn jetzt mal anziehen. Der Salbungsmantel Jesu Christi ist nämlich eine Arbeitsschürze. Es ist nicht der Cape von Superman. Es ist eine Schürze, den Menschen zu dienen, sich zu beugen und ihre Füße zu waschen. Es ist eine Schürze, ins Elend der Menschen zu gehen und ihnen zu helfen. Das hier ist das Powergewand von Jesus Christus, die Arbeitsschürze. Die Schürze, die er sich umgebunden hat, als er den Jüngern die Füße gewaschen hat und gesagt hat, ich gebe euch ein Beispiel, dass ihr so miteinander umgehen sollt. Das hier ist Ministry, mein Ministry-Gewand. Und interessanterweise, da kannst du keine Internetseite für knüpfen, ja? Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Foto machen. Superman! Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus Christus gekommen ist, nicht sich dienen zu lassen, sondern zu dienen. Haben wir das mal gelesen? Wo Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht, dass ich mich bedienen lasse, sondern um zu dienen. Und wer ein wahrer Nachfolger Jesu Christi ist, der dient den Menschen und nicht diktiert ihnen, wie sie zu denken oder nicht zu denken haben. Macht alles unmöglich, schließt Kliniken. Leute, ganz ehrlich, ich will mal ein heißes Eisen anpacken. Glauben wir ernsthaft, wir kriegen das Problem mit Abtreibung im Griff, dadurch, dass wir die Kliniken schließen? Sind wir wirklich dieser Auffassung? Oder müsste es nicht längst einen Dienst geben unter Frauen, der diesen Frauen hilft, mit ihrer veränderten Situation umzugehen, der diesen Frauen hilft, Mut zu haben? Ist es nicht wichtig, dass in unserer Gesellschaft endlich mal aufgestanden wird für das Leben, indem man es lebbar macht für die Frauen, die uneheliche Kinder kriegen? Warum könnte das nicht als eine besondere Heldentat gelten und mit finanziellen Mitteln unterstützt werden, wenn eine Frau ihr Kind austrägt? Nein, wir schließen lieber die Kliniken und wir stellen uns mit Schilder vorne dran und hauen ihn auf den Kopf. Und das zeigt einmal mehr, dass wir Kinder Gottes noch nicht verstanden haben, wie der Friede Jesu Christi funktioniert. Ich bin gekommen zu suchen, was verloren ist. Und zu retten. Ich bin nicht gekommen, anderen Leuten den Zaunpfahl über den Schädel zu schlagen. Das ist wirklich wichtig. Ich glaube, wir Christen müssen das endlich lernen. Nach 2000 Jahren wird es Zeit, dass wir selber da hineingehen und dass die anderen lernen, dass man so nicht Politik macht. Wir sollen leben in einer verstehenden Nachfolge zu Jesus. Wisst ihr, der religiöse Fundamentalismus wird dann immer angeläutet, wenn wir so auf das Wort Gottes pochen. Aber wenn wir den Leuten zeigen, dass das Wort Gottes unsere Energiequelle für gute Dinge ist, dann sieht das völlig anders aus. Wenn wir ihnen klar machen, wie stark uns das Wort Gottes, wie stark uns die Verse des heiligen Wortes Gottes machen, wie kraftvoll die uns machen und dass wir das auch noch vorführen können, dass wir nicht nur über Heilung reden, sondern auch die Kranken heilen, kann uns doch keiner mehr widerstehen dann. Ist doch ganz klar, dass sie nicht wissen, dass das Wort funktioniert. Sie kennen doch Jesus nicht. Das Wort Gottes macht doch bloß Sinn, wenn du Jesus kennst. Jesus hat gesagt, wenn nun der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Und zwar vor allen Dingen frei von diesem sündigen, ich-bezogenen Dasein, das nur mich im Mittelpunkt hat und nicht die anderen. Freiheit ist wunderbar und wichtig. Und Paulus sagt, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Und dann sagt er das Entscheidende noch dazu. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Ist doch genau, was das Wort Gottes jetzt sagt, was ich erzählt habe gerade eben. Es deckt sich doch. In 2. Korinther 3, Vers 17 heißt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so wie viele wie möglich gewinne. Ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin. Damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich welche von ohne Gesetz sind, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihnen Anteil zu bekommen. Was für ein irres Statement von Paulus. Ich habe mich freiwillig zum Sklaven gemacht. Ich bin bereit, mich einzuordnen und zu helfen, damit die Leute Jesus kennenlernen. Ich finde das super demütig, was Paulus da schreibt. Und ich möchte gerne dem nacheifern. Und in Philipper 4, 10 bis 13. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Jesus macht mich stark in jeder Lebenslage. Jesus macht mich mutig, macht mich kraftvoll, durch alles hindurchzugehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und mit Jesus Sieg zu haben, ob Pandemie ist oder nicht. Muss ich auch mal sagen. Ja? Wir haben das große Vorrecht, dass wir Menschen sagen können, mit Abstand ist Jesus der Beste. Wir haben das praktisch gelebt. Auch Jesus ist jetzt der Beste, wo wir Abstand halten. Jesus ist wundervoll. Und wir können Leuten sagen, Pandemie ist gar nichts, Schnutenpulli ist gar nichts, ob mit oder ohne ist uns ganz egal. Wir lieben anyway. Wir lieben die Leute trotzdem, ganz egal. Und wenn sie Angst haben, dann reden wir mit ihnen über die Angst und erzählen ihnen nicht so, ich bin so stark. Und wenn dann welche kommen und sagen, alles Quatsch, dann hören wir ihnen auch zu und lieben sie. Weil darum geht es nicht. Es geht um die Liebe in Jesu Christi. Und wahre Freiheit manifestiert sich in gelebter Liebe. Galater 3,28. Denn in Jesus Christus gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau. Gott hat schon vor 2000 Jahren keine Unterschiede gemacht. Wenn wir in Jesus Christus sind, brauchen wir uns um die anderen Dinge nicht mehr ganz so kümmern. Wir müssen nur in ihm sein. Wirkliche Freiheit entsteht da, wo Jesus Christus mein Herr wird. Und deswegen ist es ein auf den Kopf gestelltes Königreich. Denn ich wähle mir freiwillig einen Herrn, der mich beherrschen darf und erlebe dabei die größte Freiheit, die es im Universum gibt. Und das ist das auf den Kopf gestellte Königreich. Wenn du frei sein willst, dann mach dich zum Sklave Jesu. Wenn du frei sein willst, dann beuge deine Knie vor Jesus. Wenn du frei sein willst, dann nimm Gottes Gebote an, als geltend für dich. Wenn du frei sein willst, werde verbindlich. Denn nur die verbindlichen Nachfolger Jesu Christi sind freie Menschen, weil sie nicht mehr beherrscht werden von ihren oft sehr niederschwelligen Bedürfnissen, die anderen Menschen schaden und andere Menschen berauben. Das ist die Wahrheit. Und Gott lädt uns ein, heute einen Schritt zu machen, zu sagen, ich will raus aus meiner Gefangenschaft. Ich will raus, damit ich frei sein kann. Paulus hat gesagt, ich bin frei. Es gibt überhaupt nicht. Und Jesus ging sogar so weit, dass er gesagt hat, niemand kann ihm das Leben nehmen. Und das meint er tatsächlich real. Ich gebe mein Leben. Du kannst mit Gott in so eine Freiheit kommen, dass keine Krankheit, nicht mal mehr der Tod, über dich herrscht. Aber du musst den Weg des Dienens und der Liebe gehen. Du musst dich einladen lassen hier von Gott. Denn er hat eine ganz große Einladung geschickt an uns alle. Und ich glaube, wenn wir so leben, dann werden wir wieder Menschen werden, die man um Rat fragt, wenn es um Moral geht. Die man um Rat fragt, wenn es um Großzügigkeit geht. Die man um Rat fragt, wenn es darum geht, schwierige Probleme anzufassen und sie zu lösen. Ich glaube, wenn wir so leben, wird die Welt wieder schauen, wer wir sind, weil sie das im Liberalismus nicht finden können. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich erhebe dich.